Musik sagt es schon, es ist unterdessen Zeit, heute auch am Freitag. An diesem Freitag, dem 5. Dezember 2025. Ich begrüße euch alle, die ihr an diesem Freitag zuhören könnt und möchtet, und lade ein, vielleicht auch noch andere dazu zu bitten, denn die Sendung könnte ganz interessant werden. Jedenfalls meint Reino das, der hier gerade am Mikrofon ist in der Johannesstraße 156 bei Radio Frei. Willkommen zu dieser Sendung. Diese Sendung ist vielleicht ein bisschen unüblich, was die Tagesordnung und die Beiträge anlangt, aber sie ist nicht minder interessant, denke ich jedenfalls. Wir haben in dieser Woche in Thüringen Landtagswoche, und in der Landtagswoche wird gern viel über das gesprochen, was im Landtag gesprochen wird, und da machen wir keine Ausnahme. Wir berichten anhand einiger Beispiele über Tagesordnungspunkte der dieswöchigen Landtagssitzung. Im Übrigen ist ausnahmsweise auch in der kommenden Woche eine Landtagssitzung, denn da soll der Haushalt verabschiedet, erstmal behandelt und dann verabschiedet werden. Wir beschränken uns aber nicht auf den Landtag, sondern wir schwirren auch zwei Ebenen höher noch auf ein Thema, das auf der europäischen Ebene in letzter Zeit für einige Verwirrung gesorgt hat. Nein, nicht Verwirrung, sondern Verunsicherung, sagen wir mal vorsichtshalber so, nämlich das Thema Chatkontrolle. Und da gibt es einen längeren Bericht dazu, wie der Stand der Dinge ist. Dann möchte ich natürlich nicht völlig hinten runterfallen lassen, dass wir ja in der Vorweihnachtszeit sind, in der Adventszeit. Und in der Adventszeit gibt es immer mal ein Türchen, was man öffnen kann oder was sich von sich aus öffnet. Und heute öffnet sich für sich, für euch von sich aus, ein Türchen mit der Nummer 5, weil heute ja der 5. Dezember ist. Und mit diesem Türchen Nummer 5 startet dann die Sendung auch gleich, allerdings nicht ohne vorher eine Musik gehört, gestartet und hoffentlich genossen zu haben. Eine Musik, die sich heute, was die Titel anlangt, nicht ganz unerheblich mit dem Thema beschäftigt, dessen wegen wir auch aus dem Landtag berichten, nämlich mit Reden, mit Parlamenten, mit Weisheit und mit Zukunft und solchen Themen allen. Die habe ich so mal musikalisch zusammengesammelt, um das Ganze mit dem Thema Landtag zu verbinden. Und wir fangen an, bevor wir denn dann das Türchen gleich senden, mit dem Song Talk von Coldplay. We'll be right back.
Ihr hört den Hörnixer Adventskalender. Heute hört ihr Türchen Nummer 5.
König Drosselbart von Radio Loro.
Die Loro Märchenminute. In den folgenden Minuten ist bei uns Märchenzeit. In Kooperation mit der Kita Kleines ganz groß in Groß-Klein sowie mit Seniorinnen und Senioren aus dem Nordwesten Rostocks hat Loro 10 Mini-Hörspiele für Klein und Groß produziert. Und nun viel Spaß bei König Drosselbart.
Es war einmal ein König, der hatte eine Tochter, die sehr schön war. Und wie das manchmal mit der Schönheit so ist, geht sie mit Arroganz oft einher. Die Prinzessin Roswitha war nämlich mehr als eingebildet, was nicht zuletzt daher kam, dass alle ihr sagten, wie schön sie doch sei. Als sie nun in das Alter kam, in dem man sich einen Mann aussuchte, fand sie keinen gut genug. Der König hatte aber eine Idee und schmiss eine große Party. Zu dieser lud er alle Männer ein, die gewillt waren, seine Tochter zu heiraten. Aber keiner war Roswitha gut genug.
Der ist zu dick. Und schau dir den an. Der hat lauter Pickel im Gesicht. Und der da hinten hat zu lange Beine.
Einer der Männer musste besonders unter ihrem Spott leiden.
Was hast du denn für ein Kinn? Und daran hängt ein feuerroter Bart. Ich nenne dich fortan nur noch den König Drosselbart.
Roswitha lachte über diesen Spruch aus vollem Halse und vertrieb jeden einzelnen der Männer und natürlich auch den König Drosselbart. Das machte ihren Vater schrecklich wütend.
Tochter, wenn du der Meinung bist, dass keiner gut genug für dich ist, dann heiratest du den nächsten Mann, der durch unser Tor kommt, und wenn es ein Bettler ist.
2 Wochen später kam ein armer Musiker zum Schloss. Dieser wurde sofort zum König gebracht. Dort spielte er dem König etwas vor. Seine Kleider waren zerrissen und dreckig und sein Haar zerzaust und ungewaschen. Als er fertig war und um ein paar Euro bat, antwortete der König:
Du singst ja hervorragend, weißt du was? Ich gebe dir meine Tochter zur Frau. Herr Pfarrer, kommen Sie schnell her, meine Tochter soll verheiratet werden.
Nein, das möchte ich nicht.
Doch der König ließ nicht mit sich verhandeln. Die Prinzessin und der Musiker heirateten. Und da die Prinzessin nun nicht mehr königlich war, musste sie das Schloss ihres Vaters verlassen. Gemeinsam mit dem bettelarmen Musiker ging sie durch den Wald, über Wiesen und an einem prunkvollen Schloss vorbei. Und jedes Mal fragte Roswitha:
Ach, wem gehört all dies hier?
Dies alles gehört dem König Drosselbart. Wärst du nicht so eingebildet gewesen, hätte das alles dir gehören können. Aber nun musst du wohl mit mir Vorlieb nehmen.
Ach, was bin ich doch für eine blöde Kuh. Hätte ich doch den König Drosselbart genommen.
Hätte, Fahrradkette. Nun hast du mich. Das gefällt mir nicht, dass ich dir scheinbar nicht gut genug bin.
Irgendwann kamen sie an ein kleines Bauernhaus am Rande einer Stadt.
Das ist aber klein. Wem gehört das denn?
Das ist unser. Hier wohnen wir. Und als erstes musst du was zu essen machen.
Hast du dafür keinen Koch?
Der Musiker und Roswitha diskutierten noch einige Zeit, bis der Musiker selbst das Essen zubereitete. Das ging einige Tage, bis sie nichts mehr hatten.
Wir müssen Geld verdienen, damit wir uns etwas kaufen können. Hier, flechte ein paar Körbe, die verkaufen wir dann auf dem Markt.
So etwas hatte Roswitha aber auch noch nie gemacht, aber sie wollte es versuchen. Während sie die Körbe flocht, zerstach sie sich ihre Hände und begann zu bluten. Entnervt schickte sie der Musiker auf den Markt, wo sie Töpfe verkaufen sollte. Obwohl sie Angst hatte, ging sie zum Markt.
Hoffentlich erkennt mich niemand. Wie peinlich. Aber gut, ich habe wohl keine andere Wahl.
Die Leute kauften bei Roswitha und bewunderten nicht nur das Geschirr, sondern auch ihre Schönheit. Eines Tages trug es sich zu, dass ein Reiter mit einem Pferd auf den Markt kam und alles Geschirr an ihrem Stand zerstörte. Roswitha rannte nach Hause und erzählte ihrem Mann davon.
Ein Mann hat das ganze Geschirr zerstört. Es war nicht meine Schuld, ich schwöre.
Hör auf zu heulen. Du kannst auch nichts. Darum gehst du ins Schloss und arbeitest dort als Aushilfe.
Roswitha ging also und arbeitete in der Küche. Als Lohn bekam sie die Reste vom Essen. Diese nahm sie jeden Abend mit nach Hause zu ihrem Mann. Eines Tages sollte eine Hochzeit im Schloss gefeiert werden und Roswitha schlich sich aus Neugier in den Ballsaal.
Oh, wie ist das schön! Die ganzen Speisen, Lichter und Decken, kaum zu glauben. Das muss wohl ein reicher König sein. Ach, warum war ich nur so stolz und habe all die guten Männer weggeschickt?
Plötzlich betrat der König den Saal und als er Roswitha sah, ging er auf sie zu.
Möchten Sie tanzen?
Oh Gott, wie unangenehm. Du bist doch der König Drosselbart. Wieso willst du mit mir tanzen?
Ach, kommt schon.
Während sie so tanzten, trat der König auf ihr Kleid und zerriss es. Aus ihrer Tasche fiel sogleich ein Stück Brot und ein paar Trauben. Das fanden die anwesenden Gäste so lustig, dass sie anfingen zu lachen.
Oh nein, ich muss weg.
Roswitha, bleib stehen. Verdammt, jetzt bleib doch stehen. Ich muss dir was sagen.
Was willst du denn noch? Habe ich nicht schon genug ertragen, weil ich dich verspottet und abgewiesen habe?
Ja, das hast du. Ich will dir trotzdem etwas sagen. Ich bin der König Drosselbart. Und ich bin auch der Reiter, der dein Geschirr zerbrochen hat. Und ich bin der Musiker, der dich geheiratet hat. Ich wollte dich für dein Verhalten bestrafen.
Es tut mir leid. Ich kann verstehen, was du getan hast. Und kann verstehen, wenn du dich jetzt ganz von mir trennen willst.
Entspann dich. Die schlechten Zeiten liegen hinter uns. Lass uns jetzt richtig heiraten und das Leben genießen.
Sogleich kamen ein paar Dienstmädchen und auch ihr Vater, machten sie zurecht und feierten ein großes Fest, von dem das Volk bis heute spricht.
Das war eines von 10 Märchen im Rahmen des Projektes Märchenminute. Gefördert aus ESF-Mitteln der Europäischen Union sowie vom Land Mecklenburg-Vorpommern. Es sprachen Kinder der Kita Kleines ganz groß sowie Seniorinnen und Senioren aus dem Nordwesten Rostocks. Texte Antje Bender, Produktion Klaus Urban.
Das war das heutige Türchen vom Hörnixer Adventskalender. Seid gespannt, was morgen kommt. Wir hören uns.
Das nennt man dann kooperativen Föderalismus, wenn die Länder zusammenarbeiten. Eine Sendung, die finanziell unterstützt worden ist von Mecklenburg-Vorpommern, wird in Thüringen gesendet. Warum auch nicht? Die freien Radios machen es möglich. Wir haben jetzt noch eine Musik und dann fangen wir an mit dem ersten Beitrag aus dem Thüringer Landtag, der seine Plenarsitzung in dieser Woche hat. Und der Titel der Musik, die ich eingangs dazu ausgesucht habe, der heißt Parliament Hill.
There's a warm rain. Are you feeling all right? Well, I know it ain't easy when you can't sleep at night. There's a band playing and they don't give you peace. Well, I know it ain't easy when the noises won't cease.
Put a little heart in this somehow. Put a little heart in this somehow. Rosalind, don't hurt yourself. Another night caught under your spell. Gotta find a little light from somewhere. Gotta find a little light from somewhere. Take a walk down Parliament Hill. 6 a.m. and the world is still.
When the storm breaks, I will take you to see where we used to tread lightly, where we were weak at the knees. And well, you owned me. The China would smash. We would topple together, break like pieces of glass.
Put a little heart in this somehow. Put a little heart in this somehow. Rosalind, don't hurt yourself. Another night cold under your spell. Gotta find a little light from somewhere. Gotta find a little light from somewhere. Take a walk down Parliament Hill. 6 a.m. and the world is still.
Oh.
If I knew then what I know now, we were running on empty as the band takes its bow. Get your head straight or get bent out of line, 'cause I'm missing the madness of the light that you shine. Oh,
put a little heart in this somehow. Put a little heart in this somehow. Rosalind, don't hurt yourself. Another night caught under your spell. Gotta find a little light from somewhere. Gotta find a little light from somewhere. Take a walk down Parliament Hill. 6 a.m. and the world is still.
Smith and Burroughs waren das mit Parliament Hill. Und zum Parlament, zum Thüringer Parlament, zum Landtag kommen wir jetzt. Gestern haben die Kolleginnen und Kollegen Emma, Henriette und Jan eine Live-Sendung aus dem Landtag gebracht. Und aus dieser Live-Sendung habe ich mir für heute, für die Berichterstattung, so ein paar Schnipsel rausgenommen. Die haben gestern 3 Stunden gesendet und 3 Stunden ist ganz schön lang. Und da habe ich mir ein paar Schnipsel da draus gesendet, rausgepickt und die will ich euch jetzt heute zu hören, zu geben. Nein, zu hören geben. So. Deutsch ist schwierig manchmal. Das merkt man glücklicherweise nicht so oft im Parlament. Der Tagesordnungsablauf für diese 3-tägige Parlamentssitzung, oder genauer muss man sagen, es handelt sich um 3 Sitzungen, die zusammengehängt sind an 3 Tagen, der ist immer so ein bisschen ähnlich. Das fängt mit bestimmten Formalien an und einer der ersten Tagesordnungspunkte ist dann die Befragung der Landesregierung. Das ist etwas Neues und wie das alles abgelaufen ist, gestern am Mittwoch hat dieser Tagesordnungspunkt schon stattgefunden. Das hören wir in diesem Bericht über den Tag 1, in dem auch ein Ausschnitt aus dieser Befragung der Landesregierung live gewissermaßen enthalten ist, also im Originalton, nicht nur als Bericht. Und das ist ganz interessant, sich das mal anzuhören, wie sowas abläuft, insbesondere auch deswegen, weil diese Form der Zusammenarbeit zwischen Regierung und Parlament relativ neu ist. Und diesen Bericht zu dem vorgestrigen Mittwoch, den hören wir uns jetzt mal an.
Es ist ja immer so, dass am ersten Sitzungstag, ich nenne es immer so ein bisschen den erstmal entspannt reinkommen Tag, da wird noch nicht so aktiv debattiert, sondern da geht es ganz viel um so Öffentlichmachung von bestimmten Themen. In dem Fall war es gestern so, dass die Sitzung anfing mit der sogenannten Regierungsbefragung. Das ist ein neues Befragungsformat, welches sich die neue Landesregierung ausgedacht hat, anstelle der Fragestunde, die es früher mal gegeben hat. Und zwar läuft das so, dass immer bestimmte Mitglieder der Regierung, des Kabinetts, irgendwelche MinisterInnen hier stehen und denen dann spezielle Fragen von den Abgeordneten gestellt werden können zu allen möglichen Themen, die natürlich irgendwas mit dem Ressort zu tun haben. Und gestern war es so, dass der Ministerpräsident Mario Vogt höchst selbst diese Befragungsstunde gemacht hat. Das heißt, eine Stunde lang wurden ihm Fragen gestellt. Es ging vor allem um Wirtschaft, hatte ich das Gefühl. Das war so das Hauptthema, viele Fragen, wie sieht es denn aus mit dem Wirtschaftsstandpunkt, denn Mario Vogt hat zur Einführung in die Befragungsstunde hat er gesagt, Thüringen ist super, Thüringen hat sich so toll entwickelt im letzten Jahr, in dem einen Jahr, seit die Landesregierung hier sozusagen in Amt und Würden ist, dass sich Thüringen als Wirtschaftsstandort ganz toll entwickelt hat, dass Zum Beispiel auch, wenn es um Bildung und Kinder und so weiter geht, ist Thüringen jetzt ganz toll. Es gäbe zum Beispiel viel weniger Ausfall, Unterrichtsausfall. Es gäbe viel mehr neu eingestellte Lehrer, zumindest mehr als das Land verlassen sozusagen. Und das, also generell hat Mario Vogt, unser Ministerpräsident, gesagt, dass Thüringen jetzt richtig super ist, vor allem im letzten Jahr. Und das liegt vor allem, wenn man das so zwischen den Zeilen und auch weit darüber hinaus reinlesen möchte, daran, dass die vorige Regierung ganz schön viele Fehler gemacht hat, die jetzt erstmal beseitigt wurden und jetzt ist alles auf einem guten Weg. Das war sozusagen die Einführung. Dementsprechend gab es dann auch so ein paar Nachfragen zur Wirtschaft und zur Bildung. Und ein Thema hat es mir ganz besonders angetan. Diese Frage, Regierungsbefragung, wird nämlich auch gerne von Fraktionsmitgliedern der AfD genutzt, um auf deren aktuelle Themen natürlich auch aufmerksam zu machen. Und ein Thema, das jetzt schon seit der letzten Plenarsitzung auch immer mal wieder aktiv in den Medien gewesen ist, aber irgendwie sich nicht so richtig zu einem großen Skandal entwickeln will, sind nämlich die Spionagevorwürfe gegen Abgeordnete der AfD. Unser Innenminister Georg Mayer hat vor einiger Zeit festgestellt, dass nicht nur in Thüringen, sondern auch in anderen Bundesländern ist das so, dass die viele AfD-Abgeordnete sehr spezifische Fragen stellen zur Verteidigungsfähigkeit. Was passiert im Krisenfall? Welche Waffen werden wohin versetzt? Wie sind Truppen unterwegs? Und was gibt's für Sicherheitskonzepte? Also eine sehr spezifische Auswahl an Fragen zu sehr interessanten Themen. Und was aber unserem Innenminister aufgefallen ist, dass diesen sehr spezifischen Anfragen irgendwie keine Anträge folgen. Also irgendwie werden die Fragen immer nur gestellt und dementsprechend beantwortet, aber irgendwie gibt es keine daraus folgende Politik, die die Abgeordneten machen. Und da hat er in diesem Zusammenhang doch mal zumindest die Warnung geäußert, dass das doch zumindest etwas ist, worüber man sich wundern könnte. Und darüber regt sich vor allem der AfD-Abgeordnete Ringo Mühlmann auf, hat mehrere Strafanzeigen gegen unseren Innenminister gestellt und sagt, das ist Verleumdung, Spionage. Vorwürfe sind absolut haltlos. Und genau das war Thema gestern in der Regierungsbefragung. Und damit man mal ein Gefühl kriegt, wie sich das so abspielt, dieses Frage-Antwort-Spiel zwischen Abgeordneten und Ministerpräsidenten, hören wir das jetzt einfach mal ganz rein. Wie gesagt, der ursprüngliche Fragesteller ist, glaube ich, gar nicht Herr Mühlmann gewesen, sondern ein anderer Abgeordneter. Wir hören einfach mal rein, wie das gestern klang.
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, das Landgericht Berlin II hat letzten Monat mit Urteil festgestellt, dass Ihr Innenminister Georg Mayer in einem Interview gegenüber dem Handelsblatt mit seinen gegen die AfD gerichteten Spionagevorwürfen schwerwiegende Verdachtsäußerungen gegen Abgeordnete der AfD erhoben hat, denen es an jeder tatsächlichen Grundlage fehlt und die daher weder privat noch dienstlich zulässig sind. Das Gericht regt gerichtliche Schritte gegen Georg Mayer an, betont ausdrücklich, dass Herr Mayer keine privilegierte Quelle ist, da seine Aussagen offensichtlich auf bloßen Mutmaßungen beruhen. Vom Juristendeutsch her übersetzt heißt das, er agiert hochgradig unseriös. Vor diesem Hintergrund frage ich Sie als Inhaber der Richtlinienkompetenz innerhalb der Landesregierung, welche Konsequenzen zieht der Ministerpräsident aus der gerichtlichen Feststellung, dass der Innenminister, der ja auch dem Thüringer Amt für Verfassungsschutz vorsteht, verleumderische Äußerungen getätigt hat, die jeder tatsächlichen Grundlage entbehren und mit denen er Thüringen der Lächerlichkeit preisgegeben hat? Und falls Sie das bestreiten wollen, also selbst die T-Online, die ja kein Blatt ist, das uns sonderlich gewogen ist, schreibt: Diesen schweren Verdacht teilt kein anderes Ministerium.
Das, was uns im Freistaat beschäftigt, mich als Ministerpräsidenten, aber auch den Innenminister, ist die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger. Und wir haben bewiesen mit der Aufstellung einer Abteilung für Zivilschutz, wie wichtig uns auch die Verfasstheit und Verteidigungsfähigkeit Thürings ist, auch in den kommunalen Gebietskörperschaften. Und für uns ist entscheidend, wie wachsam auch der Rechtsstaat ist gegenüber denjenigen, die unseren Bürgerinnen und Bürgern, aber auch unserem Land schaden wollen. Jetzt hat unser Innenminister zu Recht eine Frage in den Raum geworfen und die teile ich. Was kann es einen Abgeordneten besonders bewegen, zu fragen, wie die militärischen Güter durch Thüringen transportiert werden, an welchen Orten sie stationiert werden, wie wird die zivile Abwehr von Thüringen aus, Sie wollen doch bitte eine Antwort, erlauben Sie mir, wenn Ihr Kollege fragt, gebe ich eine Antwort.
Gibt es keine Zwischenbemerkung.
Ist ja Regierungsbefragung, glaube ich, gedacht. Wie bewertet man Drohnenvorfälle? Welche technischen Lösungen sucht Thüringen, um dort auch Drohnen habhaft zu werden? Wenn dann solche Fragen auftreten, wo findet die Vorratshaltung des Freistaates statt, dann ist das zumindest im Kontext dessen, was Landespolitik ausmacht, eine bemerkenswerte Häufigkeit von sehr technischen, sehr bewussten Fragen. Der Innenminister hat nie gesagt, und das hat er auch mehrfach in öffentlichen Äußerungen deutlich gemacht, dass er ihnen Spionage unterstellt. Das, was er aber deutlich gemacht hat, und das hat auch das Urteil, was im Handelsblatt zitiert worden ist, deutlich gemacht, dass es schon sehr klar ist, dass ein Innenminister auf solche Gefahrenlagen hinweisen kann. Und ich glaube, er hat das zu Recht getan. Und ich finde, die politische Auseinandersetzung, die kann hier gerne im Hohen Haus stattfinden. Wir leben in einem freien Land. Sie können auch als Parlamentarier das fragen, was Sie glauben, für Ihre Informationen notwendig zu haben. Aber ich kann nur an alle appellieren. Thüringen ist eines der Bundesländer, was mittlerweile schon durch Angriffe auf kritische Infrastruktur, sei es auf unsere Elektronetze, sei es auf unsere Straßennetze, durchaus herausgefordert ist. Auch von Leuten, die außerhalb von Deutschland leben. Und genau aus dem Grund finde ich es Wachsamkeit, genau die Aufgabe, die ein Innenminister zu erfüllen hat. Und da hat er auch meine volle Unterstützung.
Herr Ministerpräsident, dem Landgericht Berlin waren unsere Anfragen bekannt. Es ist trotzdem zu dem Ergebnis gekommen, dass keinerlei Anhaltspunkte für eine derartige Verdachtsbehauptung vorliegen. Wir haben aus diesem Grund Strafanzeigen gegen Georg Mayer gestellt, inzwischen mehrere. Sie wissen das, zuletzt hat er die Öffentlichkeit über unser Remigrationskonzept belogen. Ich denke also, das Problem Georg Mayer kann aufgrund ihrer Richtlinienkompetenz früher oder später auch Ihr Problem werden. Gedenken Sie, den Minister auf die Einhaltung seiner verfassungsrechtlich gebotenen Neutralitätspflicht und das Sachlichkeitsgebot, das übrigens auch aus den verfassungsrechtlichen Grundsätzen herrührt, hinzuweisen, oder lassen Sie ihn gewähren und leisten so Beihilfe zu seinen Verleumdungen?
Ja, das weise ich natürlich zurück, aber das scheint mir ja Ziel dieser Frage gewesen zu sein. Ich erlebe Georg Mayer als jemanden, der sehr sachlich und sehr problemorientiert in diesem Land seine Arbeit verrichtet. Nur weil es sie Ihnen nicht schmeckt, heißt das ja noch lange nicht, dass sie nicht trotzdem sachgerecht ist. Und ich wiederhole es nochmal, er hat an mehrfachen Stellen auch gesagt, dass er Ihnen nicht die Spionage unterstellt. Und das finde ich auch, ist doch ein Beweis dafür. Ich kann Ihnen auch gerne, habe sie jetzt nicht dabei, aber kann Ihnen auch gerne dafür die Zitatstellen liefern, weil ich tatsächlich auch glaube, dass man hart in der politischen Auseinandersetzung sein kann. Aber die Frage von strafrechtlichen Verfahren, die Sie angestrengt haben, die haben dann natürlich logischerweise auch in einem Rechtsstaat die Gerichte zu bewerten. Und dann schauen wir uns das in aller Ruhe an. Ich kann nur sagen, dass Georg Mayer genau mit den Themen der Wachsamkeit für die innere Sicherheit viel tut für unser Land und er deswegen auch meine volle Unterstützung bei diesen Themen hat. Und auf das Thema Remigrationskonzept, falls das jetzt nicht nochmal Thema sein sollte und weil Sie ja gerade über so Fragen wie Lügen reden. Ich durfte kürzlich von Bürgerinnen und Bürgern eine Information einer Veranstaltung bei mir im Wahlkreis in Domburg-Hamburg hören, wo über das Remigrationskonzept von Ihnen breit referiert worden ist, sowohl von Ihrem Fraktionsvorsitz und von Frau Musal. Und das Ende vom Lied war, dass dort die gelogen wurde, dass die Balken biegen, gerade auch was die Migrationszahlen angeht. Also ich empfehle Ihnen, kehren Sie erst vor der eigenen Haustür, bevor Sie andere beschuldigen.
Ich habe eine Nachfrage, und zwar, Sie haben sich ja im Prinzip jetzt hingestellt und haben die Anwürfe nochmal wiederholt und haben sich sogar dahinter gestellt. Jetzt wüsste ich gern von Ihnen, weil ich von jedem, mit dem ich bis jetzt darüber gesprochen habe, relativ zeitnah ein Nicken und eine Bestätigung bekommen habe, dass die Anfragen, so wie ich sie gestellt habe, es geht ja meistens um meine Anfragen, auch völlig nachvollziehbar gestellt sind, wüsste ich gern von Ihnen, wie oft haben Sie gegebenenfalls persönlich oder jemand in Ihrem Auftrag sich mit mir seit den Anwürfen unterhalten und gefragt, warum ich die Anfragen überhaupt gestellt habe, um sich heute hier hinzustellen und schon wieder diese Fake News in die Welt zu setzen?
Das scheint mir eher eine Behauptung als eine Frage gewesen zu sein, Herr Mühlmann. Und um es nochmal zu sagen, ich unterstelle Ihnen gar nichts. Ich habe Ihnen gesagt, in einer freien Gesellschaft und vor allen Dingen auch im parlamentarischen Raum kann jeder seinen Fragerecht nachkommen. Das ist auch Auffassung der Landesregierung. Und trotzdem ist in der freien Gesellschaft genauso auch erlaubt, dass man Fragen auch dazu haben kann. Und ich finde, Wachsamkeit ist keine Unterstellung, sondern die Pflicht einer wehrhaften Demokratie und eines Ministerpräsidenten oder eines Innenministers. Und diese Aufgabe, der kommen wir sehr gewissenhaft nach. Und trotzdem glaube ich, dass die politische Auseinandersetzung hier in diesem Hohen Haus stattfinden soll. Und damit hoffe ich, Ihnen sachgerecht Auskunft gegeben zu haben. Und nehmen Sie es mir nicht übel, mir fällt zumindest auf, dass einige der Anfragen mit positive Unterstützung von künstlicher Intelligenz erstellt worden sind. Das ist nicht schlimm. Auch das ist heutzutage technologisch möglich. Deswegen kann ich dieser Vielzahl an Anfragen jetzt nicht im Detail folgen. Mach's auch nicht, aber da ist es bei den Fachpolitikern auch gut aufgehoben.
Soweit Mario Vogt gestern bei der Regierungsbefragung.
Genau, man hat so ein bisschen mal mitgekriegt, wie diese Regierungsbefragung abläuft. Auch mit diesen zwei Nachfragen sind immer grundsätzlich möglich und natürlich wurde da nochmal nachgehakt. Und wir halten fest, dass es gar keine Vorwürfe gab, keine Spionagevorwürfe, aber trotzdem sich alle ganz furchtbar darüber aufregen. Man kann auch sagen, dass diese speziellen Anfragen, die von AfD-Abgeordneten eben zu so speziellen sicherheitsrelevanten Themen gestellt wurden, dass das ja grundsätzlich trotzdem alles öffentliche Informationen sind und grundsätzlich jeder theoretisch die Möglichkeit hätte, genau diese Informationen abzufragen. Aber wie gesagt, über die Häufung dieser Anfragen und den daraus resultierenden fehlenden Anträgen, also eine konsequente Politik, die daraus irgendwie zu erkennen sei, da darf man sich, das finde ich zumindest auch, sich zumindest wundern. Und ich habe noch einen kleinen Vorschlag oder wir haben noch einen kleinen Vorschlag an unseren Ministerpräsidenten, wenn er feststellt, dass diese Anträge also mit Hilfe von KI erstellt wurden und er sagt, das ist viel zu viel, das kann ich alles nicht bearbeiten, dann könnte er ja dieselbe KI benutzen, um eben diese Anfragen auch zu beantworten oder eben entsprechend zu belesen, dann geht das vielleicht auch alles ein ganz kleines bisschen schneller. Im Laufe dieser Befragungsstunde musste Herr Vogt sich noch ein paar Mal vor seinen Innenminister übrigens stellen. Das gab dann nochmal eine Anfrage über den X-Account von Georg Meyer, der irgendwie unlauter benutzt werden soll. Und später wurde Mario Vogt selbst auch noch Zielscheibe einiger unbequemer Fragen. Da ging es um seinen Sitz im MDR-Rundfunkrat und ob er denn nun bei den letzten Sitzungen anwesend war oder nicht. Und da gab es keine finale Klärung dieser Frage. Aber ja, das war so im Grunde, im Wesentlichen die gestrige Regierungsbefragung. Das kann man daraus ziehen.
Soweit also der Auszug aus der gestrigen Live-Sendung der Kolleginnen Emma und Jan zu diesem Tagesordnungspunkt und zu diesem Ausriss. Das ist ganz interessant, was zum Schluss vorgeschlagen wurde, nämlich künstliche Intelligenz mit künstlicher Intelligenz zu beantworten. Wenn das denn so sinnvoll sein sollte, dann könnte man das Parlament ja vielleicht auch einfach in dieser Frage auslassen und die künstliche Intelligenz mit sich selber reden lassen. Wäre das vielleicht im Ergebnis das, worauf es dann hinausliefe? Ich glaube, das ist nicht so ganz ernst gemeint, vor allen Dingen auch deswegen, weil man ja seine Sorgfaltspflichten als Landesregierung und sicherlich auch als auf ihren Ruf bedachter Fraktion darauf gucken muss, dass die künstliche Intelligenz nicht allzu viel Unsinn in ihren Fragen und in ihren Antworten unterbringt. Da muss man schon noch ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken. Wir hatten ja in den letzten Wochen einige Beispiele von künstlicher Intelligenz, wo man sagen muss, also das ist es nun wirklich nicht gewesen. Und das ist dann auch mit der Sorgfaltspflicht einer Landesregierung schwerlich zu vereinbaren, einfach eine solche Antwort loszutreten und in die Welt zu schicken. Ich habe eine Musik, die sich mit Männern beschäftigt, allerdings diesmal nur Männern. Im Parlament sitzen natürlich nicht nur Männer, glücklicherweise muss man dazu sagen. Immer noch ist die Relation nicht so übermäßig glücklich, aber die Ärzte haben einen Song gemacht, der heißt Die klügsten Männer der Welt und der folgt jetzt.
Sie sehen gepflegt aus und sind charmant, sind gut gekleidet und wortgewandt. Jeder einzelne Einheit, das sind die klügsten Männer der Welt. Sie lächeln ins Reporterherz und keine Antwort fällt ihnen schwer. verwalten sorgsam unser Geld. Die klügsten Männer der Welt. Sie entscheiden für uns. Ja, sie leiden für uns. Unser Dunkel wird durch sie erhellt. Das sind die klügsten Männer. Sie wissen, wie sie wissen, wann und was man uns zumuten kann. Weil uns der Überblick auch fehlt, haben wir sie ins Amt gewählt. Manchmal machen sie sich unpopulär. Sie zu verstehen fällt uns oft schwer. Politik ist ein kompliziertes Feld, nicht für die klügsten Männer der Welt. Sie entscheiden. Wenn bald alles lodert und alles brennt und die Erde erzittert vom Bombardement, wenn uns nichts mehr bleibt, als um Erlösung zu beten, dann lasst sie uns preisen. Die klügsten Männer auf unserem Planeten.
Die Ärzte waren das. Und wir kehren zurück zur Landtagssitzung des Thüringischen Landtags, die im Moment gerade läuft. Und gerade aktuell, man kann das sich übrigens angucken im Internet, wenn man den Thüringer Landtag anklickt und die Live-Berichterstattung, dann kann man den gesamten Ablauf einer solchen Sitzung nochmal nacherleben oder eben auch live miterleben. Und im Moment spricht gerade Frau Müller zu einem Tagesordnungspunkt, über den im parlamentarischen Uso gestern in der Live-Sendung auch schon mit ihr gesprochen worden ist. Ich spiele das gleich ein. Und Frau Müller spricht gerade zu den Tagesordnungspunkten 11 und 19, das heißt Mieterschutz und Mietbedingungen durch Maßnahmen auf Bundesebene verbessern. Das ist der eine, Tagesordnungspunkt 11. Und der andere heißt Tagesordnungspunkt 19, Wohnkostenlücke beim Bürgergeld in Thüringen beseitigen. Und was sich hinter diesen etwas unverständlichen Überschriften von Anträgen, in diesem Fall der Fraktion der Linken, verbirgt, hat Frau Müller im Gespräch mit Emma zu erläutern, nicht nur versucht, sondern sie hat es erläutert. Und diese Erläuterung im Interview, die blende ich jetzt mal ein.
So, der Tagesordnungspunkt 10 ist heute soziales Wohnen. Die Partei Die Linke hat einen Gesetzesentwurf für soziales Wohnen in Thüringen erstellt. Anlass dafür sind die steigenden Mietpreise, steigende Nebenkosten, der Mangel an angemessenen und bezahlenden bezahlbaren Wohnungen für sozial benachteiligte Menschen und der Wegfall und Rückgang von Sozialwohnungen. Begründet wird das Gesetz mit dem Recht auf eine angemessene und bezahlbare Wohnung, ein Menschenrecht aus dem UN-Pakt, und Deutschland ist als Unterzeichner verpflichtet, das auch umzusetzen. Außerdem steht in Artikel 15 der Thüringer Verfassung, dass es eine ständige Aufgabe des Freistaates ist, sicherzustellen, dass ausreichend angemessener Wohnraum zur Verfügung steht und dass zur Realisierung dieses Staatsziels das Land Erhaltung, Bau und Bereitstellung von Wohnraum im sozialen, genossenschaftlichen und privaten Bereich fördert. Die staatlichen Stellen müssen also wirksame Maßnahmen zur Verwirklichung dieses Staatsziels nutzen. Noch dazu ist laut Artikel 16 der Thüringer Verfassung der Schutz vor Obdachlosigkeit ein Grundrecht und das Land und seine Kommunen müssen im Notfall ein Obdach sichern. Des Weiteren beruft sich das Gesetz auf die Sozialbindung des Eigentums in der Thüringer Verfassung Artikel 34 Absatz 2 und im Grundgesetz Artikel 14, denn das Eigentum muss auch dem Allgemeinwohl dienen und die Vergesellschaftung von Boden, Rohstoffen und Produktionsmitteln lässt Artikel 15 des Grundgesetzes zu. Ich bin im Gespräch mit Anja Müller, die seit 2014 Abgeordnete im Thüringer Landtag ist. Hallo Frau Müller.
Hallöchen, ich grüße euch und Sie.
Ihre Fraktion hat sich für die Umsetzung des Gesetzes einige Maßnahmen überlegt. Der Vorabdruck hat jetzt nun mal 29 Seiten und enthält viele Erklärungen. Könnten Sie den Inhalt und vor allem die Maßnahmen in drei Sätzen kurz zusammenfassen?
Das wird schwer, 29 Seiten, aber wir versuchen es. Also eine verbindliche Sozialwohnungsquote in allen Gemeinden ab 3000 Einwohner. Das ist etwas, was wir wollen. Wir wollen, dass die Sozialwohnungsquote bei der Bauleitplanung berücksichtigt wird. Wir wollen eine Landeswohnungsgesellschaft, die sowohl Neubau als auch Umbau betreiben kann, in Zusammenarbeit mit den kommunalen und genossenschaftlichen Unternehmen. Wir wollen, und das sind wir total revolutionär, Entschuldigung, dass es doch länger dauert, jeder kennt diese Mietpreisdiskussion. Wir wollen aus dem Mietpreisdeckel, also wir wollen, dass Thüringen einen Mietpreisdeckel hat, einen eigenständigen. Das geht, auch laut Bundesverfassungsgericht. Genau, also es sind unglaublich viele Maßnahmen, die wir auf den Weg bringen mit diesem Gesetzentwurf. Nicht in drei Sätzen fassbar.
Alles gut. Das Wort ist jetzt eben schon mal gefallen und ich greife es jetzt nochmal auf. Und zwar die sogenannte Landeswohnungsbaugesellschaft, die Ihre Fraktion gründen will und die eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung sein soll. Steckt dahinter einfach nur ein praktisches Instrument, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, oder auch die Idee und das weiterführende Ziel, den Wohnungsmarkt stärker zu vergesellschaften?
Genau, zunächst, Sie haben jetzt denselben Fehler gemacht wie ich am Anfang. Wir reden von einer Landeswohnungsgesellschaft, nicht Landeswohnungsbaugesellschaft. Das ist immer der Unterschied, weil die einen definieren das dann immer nur auf Bauen. Und wir sagen Landeswohnungsgesellschaft. Ja, es geht darum, dass der Freistaat Thüringen sich als Gemeinschaft stärker für den sozialen Wohnungsbau einsetzt. Das heißt, diese Landeswohnungsgesellschaft soll natürlich auch zum Beispiel die Gebäude und alles übernehmen, die im Moment in der Hand der Landesentwicklungsgesellschaft sind. Er soll Kommunen dabei begleiten, zum Beispiel auf den Dörfern, wenn ein Familienhaus und die wissen nicht wohin, das zu entwickeln. Es soll aber auch, wenn wirrende Vermieter, die ihre Rechnung nicht zahlen, die alles verfallen lassen, dass die Landeswohnungsgesellschaft da einspringt, diese Wohnhäuser übernimmt und weiterentwickelt. Also ja, es dient eigentlich, man kann schon sagen, kleine Vergesellschaftung.
Okay. Jede Menge Wohnungen zu bauen, zu sanieren oder sie nur umzuwandeln oder wie Sie jetzt auch gesagt haben, zu verwalten, kostet auch jede Menge Geld. Ihr gebt an, dass der Gesetzesentwurf zu Mehrkosten in Höhe von 10 Millionen Euro auf Landesebene führt. Außerdem sollen Mittel aus dem Landeswohnungsbauvermögen und Anteile aus dem KFA genutzt werden. Der KFA ist eigentlich der kommunale Finanzausgleich, der dafür da ist, dass die Kommunen ihre Aufgaben erfüllen können. Müssen diese dann an anderer Stelle sparen, wenn das Geld an die Landeswohnungsgesellschaft geht?
Nein, auf keinen Fall. Zunächst soll ja auch die Landeswohnungsgesellschaft das Landeswohnungsbauvermögen mit verwalten und daraus auch natürlich Möglichkeiten für Investitionen ziehen. Und da will ich mal sagen, dieses Landeswohnungsbauvermögen, das ist ein in sich geschlossener Kreislauf. Das ist mit einer Summe gefüllt. Die Zahl habe ich jetzt nicht, aber es sind mehrere Millionen. Wir reden da im dreistelligen Bereich. Und das Geld, was da ausgereicht wird an die kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungsunternehmen, fließt dann automatisch durch die, wenn die wieder das zurückzahlen, zurück. Das ist praktisch so ein innerer Kreislauf. Und daraus kann natürlich, und das hat auch der Rechnungshof kritisiert, der hat kritisiert, dass dieses Landeswohnungsbauvermögen nicht vollumfänglich ausgeschöpft wird. Das werden wir übrigens gleich im Tagesordnungspunkt 9 noch diskutieren, weil die AfD will das nutzen, um dieses Vermögen aufzulösen. Das heißt, erstmal soll dieses genutzt werden und dann muss man mit den kommunalen Spitzenverbänden, mit den Gemeinde- und Städtebunden alles reden, wie dann dieser KFA, kommunaler Finanzausgleich, ausgestaltet werden muss. Wir haben ja in der letzten Legislatur die Verfassung geändert hinsichtlich dieses sogenannten Konnexitätsprinzip. Das bedeutet, wer bestellt, bezahlt. Und das ist ja gerade für die Gemeinde und Städte wichtig. Das heißt, das Land muss dann auch mehr Geld da reingeben.
Ist und wie ist es denn überhaupt möglich, dass das Landeswohnungsbauvermögen dauerhaft mit 100 Millionen Euro abgesichert wird und pro Haushalt mindestens 20 Millionen Euro aus Landesmitteln abgegeben wird?
Na klar, kann man das machen. Das Landeswohnungsbauvermögen, habe ich eben schon gesagt, das ist so ein innerer Kreislauf, der sich immer wieder neu erneuert. Und eben hat selbst Staatssekretär Zucker zugeben müssen, dass das eigentlich ein totales Erfolgsmodell ist. Also war nicht alles schlecht, was wir unter Rot-Rot-Grün gemacht haben. Und dann gibt es ja immer Mittel vom Bund für den sozialen Wohnungsbau. In diesem Jahr oder jetzt im neuen Haushalt werden das um die 43 Millionen Euro sein. Und die fließen dann auch automatisch in dieses Landeswohnungsbauvermögen. Und das, wenn man das immer fortschreibt, erhöht sich einerseits dieses Vermögen und auf der anderen Seite muss dann nicht immer noch vom Land zusätzlich Geld gegeben werden. Also das ist schon, ich finde, eine richtig sinnvolle Idee von uns.
So. Angenommen, es gäbe jetzt mehr sozialen und bezahlbaren Wohnraum, dann ziehen Menschen, die den brauchen und auch berechtigt sind, aus ihren derzeitigen Wohnungen aus. Diese sind dann frei. Wie wirkt sich also der Bau und die Instandsetzung von sozialem Wohnraum auf den restlichen Wohnungsmarkt aus?
Glauben Sie, dass das dann frei wird? Wir erleben ja im Moment, dass ein Mangel an sozialem Wohnraum entsteht. Also besteht. Wir haben hier in Erfurt die spezielle Situation, da wird ja noch Airbnb und das betrifft ja noch ein paar andere Städte. Ich glaube, im Moment wird eher der soziale Wohnraum dem Markt entzogen, weil die fallen nach 20 Jahren aus dieser Sozialbindung. Das bedeutet ja nichts anderes, dass wenn die Fördergeldperiode da abgelaufen ist, dann kann ich vermieten bis zum geht nicht mehr. Also nee, ich glaube, Ihre Aussage stimmt nicht, sondern wir brauchen mehr sozialen Wohnraum, zumal ja die Löhne und Gehälter gerade in Ostdeutschland nicht so angleichen, wie wir es eigentlich brauchen.
So, apropos Sozialbindung. Der Entwurf schreibt ja auch vor, dass die Sozialwohnungen 30 Jahre gebunden bleiben müssen. Was passiert denn nach dieser Zeit? Warum ist das zeitlich begrenzt?
Na, im Moment ist es bis 20 Jahre begrenzt und das ist schon doof. Weil eigentlich, wenn ich in eine Wohnung einziehe, dann will ich ja im besten Fall bis zum Ende meines Lebens dort wohnen. Und wir haben es versuchen jetzt mit den 10 Jahren Erhöhung, dass das wie so eine Art längeres Wohnungsleben in der Wohnung bedeuten kann. Ob es bessere Ideen gehen, wissen wir nicht. Wir versuchen es jetzt mit dieser Stellschraube. Aber dass Menschen eben nicht ihre Wohnung wechseln müssen, weil sie sich die Miete nicht mehr zahlen können, weil vielleicht das Viertel verkauft wird oder so, das soll dem entgegenwirken.
Von 2015 bis 2024 wurde das Ministerium für Digitales und Infrastruktur von einer Ministerin der Linken geführt. Und die Sozialwohnungen sind in dieser Zeit gesunken. Lässt sich das auch mit dem Auslauf der Sozialbindung erklären?
Genau, das ist ja das, was uns immer gerne vor die Füße geworfen wird. Wir hätten ja nichts getan. Das stimmt nicht. In der Zeit von 2015 bis 2022 sind in Thüringen 2700 und ein paar zerquetschte Sozialwohnungen neu entstanden. Davor, und da haben Sie ja schon recht, die Sozialbindung ist aber bei vielen ausgelaufen und die Städte und Gemeinde konnten ja nichts machen, weil das vielleicht ein privater Unternehmer war und so, ne? Der steht da zur Verfügung. Deswegen ist dieses Argument immer, was uns auch der Minister um die Ohren knallt, oh, im Jahr 24 sind nur 76 Wohnungen in die Sozialbindung gegangen, sage ich ja, aber davor, das vergesst ihr alles zu erzählen und das, was wir immer noch auf den Weg gebracht haben, wird noch folgen, jetzt die nächsten Jahre. Deswegen, mit diesen 30 Jahren ist es ein Versuch, erstens das länger zu ziehen Und zweitens muss dann wirklich, also auf Bundesebene bräuchte man noch mehr Lösungen. Da haben wir ja auch noch einen Antrag im Plenum heute auf Tagesordnungspunkt 11. Da ging es um die Mieterschutz- und Mietbedingungen auf Bundesebene zu verbessern. Da ging es um das kommunale Vorkaufsrecht für Kommunen. Wir haben den Fall in Hartmannsdorf, der ist durch die Presse gegangen. Wir haben Bad Sulza, wo so ein windiger Vermieter einfach alles nicht bezahlt hat. Auf einmal saßen die im Dunkeln, genau die Vermieter, die Mieterinnen und Mieter. Das hat so eine tolle Reaktion von den Anzuhörenden erfahren und die haben uns unterstützt und alles, aber nun wollen sie es nicht machen. Also wir haben viele, viele Problemfälle in dem Bereich, die wir gerade angehen wollen. Allein der politische Wille da drin fehlt.
So, das Gespräch neigt sich jetzt dem Ende, da Sie ja als nächstes mit Top 9 dran sind. Auch wenn ich glaube, dass man da noch viel mehr besprechen könnte. Und da der Entwurf Tagesordnungspunkt 10 ist, kommt er ja wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit dran. Und ich möchte wissen, was Sie denken, wie nun eigentlich die tatsächliche Umsetzungschance des Gesetzes mit Hinblick auf die Regierung aussieht.
Also, wir kriegen das zumindest in den Ausschuss. Das heißt, der Ausschuss Infrastruktur und Digitales wird sich dann mit dem Gesetzentwurf auseinandersetzen. Mein Wunsch ist, dass wir eine Anhörung durchführen, gerne auch öffentlich, wo die Verbände, die Vereine, auch gerade VDK, ne, die sich ja immer sehr deutlich äußern zu diesen Mietpreissteigerungen und allen möglichen, zu Wort kommen und dass wir dann doch die eine oder andere Umsetzung hinbekommen gemeinsam. Dass es möglich ist, wenn der politische Wille da ist, zeigt gerade das Dienstrechtsnobelgesetz, was hier auf den Weg gebracht worden ist. Das heißt, wir haben noch dicke Bretter zu bohren. Ich wünschte mir, und das hoffe ich auch auf breite Unterstützung, dass die Zivilgesellschaft da uns unterstützt, damit wir das schaffen können gemeinsam, weil alleine mit unseren 12 Abgeordneten wird es dann doch schwierig.
So, dann sind wir mal gespannt, wie sich es jetzt heute noch entwickelt. Und ich bedanke mich für das Gespräch und Ihre Zeit.
Danke Ihnen.
Das war die Kollegin Emma im Gespräch mit der Abgeordneten Müller von der Fraktion der Linken über das von mir in der Anmoderation versehentlich nicht erwähnte Thüringer Gesetz zum sozialen Wohnen, einen Gesetzentwurf der Fraktion der Linken und dem den Tagesordnungspunkten 11 und 19, die im Moment gerade behandelt werden. Und Frau Müller hat gerade dazu gesprochen. Nochmal die Erwähnung, wer sich das alles angucken möchte, was im Landtag passiert oder aber eben auch gestern oder vorgestern passiert ist, der kann das jederzeit im Internet tun. Man kann da erkennen, welche Tagesordnungspunkte noch offen sind, welche gerade behandelt werden und welche schon abgeschlossen sind. Und dieser Tagesordnungspunkt 10, Thüringer Gesetz zum sozialen Wohnen, der ist gestern abgeschlossen worden. Und ich kann das hier zwar nicht sicher erkennen, aber ich gehe davon aus, dass der Beschluss in dieser ersten Beratungsrunde über diesen Gesetzentwurf, dass der so aussieht, dass das Gesetz in den Ausschuss verwiesen worden ist, wie Frau Müller das im Vorfeld schon angenommen hatte. Wir machen anschließend noch weiter mit dem Bericht aus dem Parlament, aber jetzt haben wir erstmal ein bisschen Musik dazwischen und die Hoffnung, dass das, was da gemacht wird, alles weise ist. Und deswegen habe ich einen Song rausgesucht, der den Titel Prudent trägt.
Prudent, autour de moi beaucoup d'ennemis. Je fais pas confiance. Dis pas je t'aime, tu m'as sali. Un peu. Prudent, autour de moi beaucoup d'ennemis. Je fais pas confiance. Dis pas je t'aime, tu m'as sali.
J'arrive tout seul comme à la barre d'un accusé. J'écoute pas les musulmans, je suis la sunna de Mohamed. Donner du temps aux autres potents, en vrai faudrait que t'arrêtes. C'est sur moi-même que j'investis, on est mieux servi que par soi-même. J'ai des valeurs, beaucoup de principes que devant ma mère que je me abaisse. Faut que je la ramène au soleil pour qu'elle oublie tous ses problèmes. Lui si pas un nez gratuit pour tout becter, faut charbonner. Mon sac d'amis a rétréci, à beaucoup de traites j'ai tant donné. À ce qu'il paraît, tu baves sur moi, d'où tu me connais. Moi je ne compte que sur moi, besoin de personne, hamdoulilah. Je me souviens, t'avais besoin de moi, je t'ai répondu comme un teubé. Et une fois que je t'ai aidé, t'as disparu, tu t'es barré. Mon cœur est vide comme un musulman dévoyé. Pour me changer les idées, je mets du taureau dans la garée. Je pars tout seul comme un mongol et je me demande où j'ai foiré. Mais je peux m'en prendre qu'à moi-même, si t'es parti, c'est qu'il fallait.
Un peu prudent, autour de moi beaucoup d'ennemis. Je fais pas confiance, dis pas je t'aime, tu m'as sali.
un peu prudent. Autour de moi beaucoup d'ennemis. Je n'ai pas confiance. Dis pas je t'aime, tu m'as sali. Un peu prudent. Autour de moi beaucoup d'ennemis. Je n'ai pas confiance. Dis pas je t'aime, tu m'as sali.
Tu réponds pas, toi tu m'as tourné le dos. Mon cerveau me dit t'en retourne pas, mon cœur me dit t'as pas raison. Mais la